Ich sehe den Punkt, den Sie gesagt haben mit dem Thema, ob man sozusagen, wenn man einen eigenen Gesetzentwurf, das will ich dazu sagen, es ist unser eigener Gesetzentwurf, der heute und am Freitag sozusagen zur Abstimmung steht. Es ist kein anderer Gesetzentwurf von einer anderen Partei, es ist keiner von der AfD, sondern es ist unser eigener Gesetzentwurf. Und ich habe auch Bauchschmerzen, wenn sozusagen mit Stimmen der AfD-Fraktion dieser Gesetzentwurf mehrheitsfähig wird. Gemeinsam mit der AfD haben wir keine Mehrheit, das will ich auch deutlich sagen. Sondern wenn, dann stimmen auch andere mit dazu. Mir wäre lieber, wir würden sozusagen, da nehme ich meine eigene Fraktion nicht aus, mir wäre lieber, wir hätten eine Lösung in der demokratischen Mitte gefunden und vielleicht auch mal nach den wirklich schweren Anschlägen 2 Wochen mal den Wahlkampf sein lassen und hätten anstatt unseren Bauch unseren Kopf eingeschaltet, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, und hätten eventuell eine gemeinsame Lösung in einer demokratischen Mitte. Da hätten aber alle mitmachen müssen. Nicht nur Friedrich Merz, sondern auch alle anderen, die in der demokratischen Mitte sind. Das will ich deutlich sagen. Und das wäre mein Wunschszenario gewesen. Jetzt ist es ein Stück weit anders. Ich will auch sagen, warum dieser Gesetzentwurf am Freitag kommt. Der kommt, weil ihn sonst die AfD aufgesetzt hätte. Sie hat nämlich wieder sozusagen versucht, die Demokratie auszuhöhlen, indem sie den Antrag bzw. den Gesetzentwurf, der schon im Ausschuss beraten war, aus dem Ausschuss rausgeholt hat faktisch, ohne darauf zu achten, ob das die einbringende Fraktion möchte. Und da will ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment muss man natürlich schon sagen, dann müssen wir ihn selber rausholen, sonst machen die das nämlich. Und dann wäre es noch schlimmer. Und von daher ist das alles nicht schön, das ist mir auch alles bewusst, will ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch große Bauchschmerzen. Aber ich kann auch verstehen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen sagen, das ist jetzt unser eigener Antrag und andere Fraktionen stimmen auch zu. Es ist unser eigener Gesetzentwurf. Und leider gibt es eben diese Mehrheit in der Mitte für eine gemeinsame Lösung gerade nicht. Jetzt schauen wir mal, wie der Freitag läuft, auch wie heute Nachmittag läuft. Vielleicht haben wir noch Hoffnung. Die politischen Entscheidungen können hier sehr schnell auch sich sozusagen verändern, dass man bis Freitag doch noch ein Stück weit in die Diskussion, vielleicht auch heute mit den mahnenden Worten von Herrn Schwarzmann, mit den mahnenden Worten auch des Bundespräsidenten, vielleicht noch zu einer anderen Lösung kommt. Das wäre mir das Liebste.
Vielen Dank. Die Frage an Herrn Schwarzmann.
Ja, дуже дякую за таке важливе питання.
Für diese wichtige Frage.
І мені дуже прикро, що я часто приїжджаю сюди.
Also, es ist nicht schön für mich zu erleben, wenn ich nach Deutschland komme, dass ich immer von dieser Partei höre, von der AfD und also eine Partei, die an der Seite des Faschismus steht. In meinem Land,
коли стала Україна
Ukraine ein unabhängiger Staat geworden ist. Man sollte damals schon die kommunistische Partei verbieten,
abstimmen,
beschließen und verbieten.
Aber
das hat man nicht gemacht. Und es gab viele Nachfolger, ОПСЖ,
Präsident Janukowitsch,
was mit zu tun. Man sollte es einfach verbieten. Ich sage Ihnen, Frau Vizepräsidentin Markwart, man muss nachdrücklicher sein.
Die
Faschisten darf es nicht mehr geben in unserer Gesellschaft.
77 живем,
wir leben 77 Jahre ohne Krieg. Also wollen wir nicht 150 Jahre ohne Krieg leben?
Solche
Parteien, sie haben Putin erlaubt, den Dritten Weltkrieg zu entfesseln. Sie wissen ja wahrscheinlich, wie viele Menschen in der Ukraine sterben. Tausende und Tausende Menschen, Zivilisten sind es. Er tötet, beschießt unsere Städte. Die Soldaten kämpfen ja woanders, aber die Menschen leben in den Städten. Der Faschist Putin beschießt unsere Städte. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser, wir haben keine Wärme.
Ja, gut.
Uns wird geholfen. Unsere Partner helfen uns. Wir haben aus Deutschland Generatoren bekommen.
Aber
warum haben wir das zugelassen? Weil es solche Parteien gibt wie AfD, wie die AfD. Die Faschisten oder den Faschismus muss man vernichten, ein für alle Mal, an der Wurzel packen und vernichten. Genug ist genug. Und ich danke Ihnen für diese Frage. Ich glaube,
Frau Magwart wird alles tun und wird alles sagen,
wie die Stimmung hier ist in dieser Frage.
Vielen Dank. Jetzt gab es da hinten, möchtest du?
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне надо вопрос, извините, на немецком вам задать, пусть могли правильно перевести. Дякую вам большое, что вы тут.
Анастасия, ich kann nicht auf Deutsch sprechen, aber nein, ich werde auf Deutsch sprechen, aber ich bedanke mich, dass Sie hier.
Wie ist es für Sie, einmal den Zweiten Weltkrieg so überlebt zu haben und jetzt wieder in einem Krieg zu sein? Wie fühlen Sie sich? Haben Sie sich auch überlegt, mal aus dem Land auszureisen? Was ist mit Ihren Kindern und Enkeln? Das interessiert mich sehr. Vielen Dank.
Дякую за запитання. Ви знаєте, коли
Vielen Dank für diese Frage.
Тобі було 4 роки.
Du bist 4 Jahre alt.
Окупували наше село.
Ich war 4 Jahre alt, etwas älter. Und dann ist dein Dorf besetzt, Офіцер, und dein Land besetzt und dann kommt ein deutscher Offizier und verkündet überall, das war ein Dorf, es war nicht groß, alle Juden sollten sich registrieren, sollten sich vorzeigen, damit sie wissen, wo sie alle leben. Und dann war das auch für die, die überlebt haben, kein Leben mehr. Das war kein menschliches Leben. Das bedeutete, jede Sekunde kannst du einfach erschossen werden.
Und ich
habe viele Erinnerungen aus der Kindheit darüber, wo wir hatten nichts, womit wir uns die Haare hätten schneiden können. Und ich erinnere mich an meinen Kopf. Du fasst dich einfach an Und dann sind Läuse, die wimmeln es also, du spürst sie.
Und
ich weiß nicht, ob ihr Läuse gesehen habt, die waren überall, die waren nicht nur im Kopf, die waren überall. Die haben uns aufgefressen bei lebendigem Leib. Wir lebten neben einem Fluss, aber wir konnten uns nicht waschen.
Und die heutigen
heute sagt man in Deutschland und auch bei uns, dass das eine Generation ohne Kindheit war. Wir hatten keine richtige Kindheit. Und
als спогади я здержався сьогодні на трибуні
тому що мене моя команда підтримки richtig zusammennehmen weil mein ganzes Team mich unterstützt hat und gesagt halte durch bitte halte durch diese Rede
тяжко
ja das ist schwierig
але ж я вас дуже прошу
ich bitte euch alle und sie lasst uns endlich
такі гарні діти,
ваші, що будуть діти, schöne,
щоб не було війни.
Kluge, junge
дуже
Menschen.
Багато залежить від вас.
Wir können
дуже багато.
Zusammen etwas aber dafür tun, dass es keinen Krieg mehr gibt. Aber sehr viel hängt auch von der jungen Generation ab. Und Sie, die Politikerinnen und Politiker, ihr solltet kämpfen, dass die Faschisten, die dürfen keine Chance mehr haben. Hätte ich gewusst, wo die da sitzen im Bundestag, würde ich denen zeigen. Also wagt es nicht mal, einen neuen Krieg anzustoßen. So sollte man mit denen umgehen. Und ich glaube, dass heute ich weiß, wie die Präsidentin des Bundestages darüber denkt, Frau Baas. Ich weiß, ich habe den Bundespräsidenten kennengelernt und mit ihm gesprochen. Und ich weiß, dass der Bundeskanzler, auch ich weiß, wie er auch eingestellt ist. Ich habe mit ihm sprechen können, heute in einem separaten Raum. Und ich habe gesagt, den Bundeskanzler gesagt, das ist eine Volksdiplomatie, wenn man so sagen darf. Das ist keine richtige Diplomatie nach Protokoll, sondern ich bin ein Mensch aus dem Volk und ich darf einiges sagen. Man hat mir gesagt, du darfst alles sagen, es wird ja nichts passieren. Und das habe ich mir diese Freiheit genommen, hier all diese Tage darüber zu sprechen. Und ich habe auch gesagt den Politikern hier, ihr habt den Putin zu dem gemacht, was er gerade ist, was er heute ist. Für einige ein Idol oder ein starker Mann, in Anführungszeichen, und er hat alle hinters Licht geführt. Das ist diese russische Mentalität. Es gibt keine andere Mentalität. Sie verlieren aber auch auf die Kriege, die sie anstoßen in 1904, in Japan zum Beispiel, die damalige russische Armee und so weiter und so fort. Das ist nicht das einzige Beispiel. Im Ersten Weltkrieg auch. Aber sie versuchen erneut, sie haben auch so einen Volkshelden aus dem Mittelalter, das ist 13. Jahrhundert, Alexander Nevsky,
eine Hauptauszeichnung,
staatliche Auszeichnung ist da nach ihm benannt, nach diesem mittelalterlichen Fürsten, der angeblich da gesiegt hat auf diesem gefrorenen See. Er hat sich aber ergeben, das weiß man ja aus der neuesten Forschung. Sie sind zwar barbarisch, aber sie sind auch feige. Und Barbaren, die verstehen leider nur die Sprache der Macht, der Kraft. Und als ihr zu Präsidenten oder Bundeskanzler werdet, wenn ihr zu Entscheidungsträger werdet, und ich weiß, dass ihr ihr Leben machen wird, ihr Weg gehen wird, ihr solltet wissen, man darf Russland nicht glauben, weil, ja, und ich wünsche euch, dass ihr immer bereit seid, immer auf der Hut, weil es gibt einen Feind und der ist nicht so weit weg.
Vielleicht mit Blick auf die Uhr können wir jetzt 2-3 Fragen sammeln und dann mal schauen, bitte.
Hallo, mein Name ist Hannalina Haas. Ich mache gerade einen Freiwilligendienst in der Gedenkstätte Buchenwald. Und ich habe eine Frage an Frau Magwas. Ich setze mich jetzt auch mal wieder hin. Und zwar heißt es ja immer, dass wir uns ganz doll gegen Rechtsextremismus und für eine aktive Erinnerungskultur einsetzen sollen. Und jetzt sehe ich aber, dass unser Stiftungsdirektor, Herr Wagner, Morddrohungen bekommt, sich nicht mehr sicher bewegen kann, wirklich total eingeschränkt ist. Und meine Frage ist jetzt, wie können denn wir Jugendlichen davor geschützt werden?
Vielen Dank. Vielleicht noch eine zweite Frage.
Hallo, mein Name ist Radia Hussein. Ich wurde benannt von der Jungen Islamkonferenz, die zur Schwarzkopf-Stiftung gehört. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Schwarzmann. Sie haben in einem Interview gesagt, dass nie wieder, immer wieder versprochen wurde. Und doch erleben wir und vor allem Sie wieder Krieg und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was glauben Sie, ist schiefgelaufen, dass dieses Versprechen tagtäglich gebrochen wird? Und wie kann nie wieder von einem Appell zur Realität werden?
Vielen Dank. Und vielleicht noch eine dritte Frage.
Moin, mein Name ist Luca Kormann. Ich bin von dem Grab der Lübecker Märtyrer. Und meine Frage wäre, nach dem Antrag, den jetzt Merz in den Bundestag einbringen möchte, haben Sie noch vor, weiter in der CDU zu bleiben, da wir auch recherchiert haben, dass Sie nun in der neuen Periode nicht mehr als Vizepräsidentin im Bundestag mitmachen wollen?
Vielen Dank. Vielleicht fassen Sie die beiden Fragen an Sie zusammen. Wollen Sie damit beginnen?
Ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich bin Christdemokratin und ich bleibe auch in der Union. Ich habe da meine politische Verankerung. Die CDU besteht aus drei Säulen: konservativ, liberal und christlich-sozial. Und es ist unsere Aufgabe, auch als Abgeordnete und auch als Mitglieder der Partei sozusagen, auch darauf hinzuwirken, dass genau diese drei Wurzeln gleichermaßen bedient werden. Ich trete nicht mehr an, das stimmt. Es hat mehrere Gründe, die liegen nicht in der Union begründet, die liegen im Privaten begründet und sie liegen auch darin begründet, was ich sozusagen als erstes, wie die erste Frage war, dass es sehr viel Hass und Hetze gibt und als ich Vizepräsidentin wurde, aber auch schon davor, hat es ein Stück weit extrem zugenommen. Es hat oft mit Entscheidungen zu tun, die ich als Vizepräsidentin treffe in der Sitzungsleitung. Es hat auch damit zu tun, dass ich spreche auf Demonstrationen für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit. Da wird sozusagen meine Haltung angegriffen. Und in der Abwägung, ich habe einen kleinen Sohn, der kommt dieses Jahr in die Schule, und in der Abwägung dessen ist es so, dass ich mich entschieden habe, mal was Neues zu machen. Ich bin jetzt drei Legislaturperioden schon im Deutschen Bundestag und jetzt kann das auch gern mal jemand anders machen. Man ist damit weder verheiratet, noch muss man das bis zum Lebensende machen. Und jetzt kommt mal ein neuer Lebensabschnitt. Ich will aber auch, weil Sie mich nochmal, weil Sie auch Friedrich Merz angesprochen haben, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Friedrich Merz ist ein sehr ordentlicher Typ. Hören Sie sich, er redet jetzt gerade. Hören Sie sich mal seine Rede an. Er macht eine sehr klare Abgrenzung, auch gegen die AfD. Das will ich ehrlich sagen. Es ist ein Mensch mit einem sehr ordentlichen Wertekompass. So habe ich ihn kennengelernt. Auch bezüglich der europäischen Bindung, bezüglich der Unterstützung der Ukraine beispielsweise, bezüglich der Westbindung. Und von daher bitte ich Sie, ein Stück weit ihm auch gut zuzuhören in der Gänze. Sicherlich der ein oder andere Satz können wir streiten. Da habe ich mit ihm auch sozusagen, finde ich auch nicht immer gut. Aber im Grunde gehört er sehr ordentlich zu unserer demokratischen Mitte. Das möchte ich sehr deutlich sagen. Wie können wir schützen? Wie können wir die Gedenkstätten schützen? Wie können wir die jungen Menschen schützen, die in den Gedenkstätten arbeiten? Wie können wir die Leiterinnen und Leiter der Gedenkstätten schützen? Auf jeden Fall, indem natürlich unser Rechtsstaat alles dafür tun muss, dass auch solche Angriffe geahndet werden. Das will ich ganz ehrlich sagen, nicht eingestellt werden vom Ermittlungsverfahren, nicht aufgrund von irgendwelchen langwierigen Geschichten zu lange dauern und dergleichen. Aber auch, dass alle Haltung zeigen, alle Menschen, es ist nicht immer nur das Gesetz, was tun kann, sondern alle Menschen müssen sagen, dass das nicht gut ist, wenn dort jemand angegriffen wird. Und der Aufschrei muss deutlich werden von der gesamten Gesellschaft, wenn ein Gedenkstättenleiter Hass und Hetze erfährt, wenn er angegriffen wird, egal ob analog oder im Netz, dann braucht es Zivilcourage aller Menschen. Dann hilft es. Man kann nicht alles mit Gesetzen wegmachen. Es braucht eine gemeinsame Haltung. Und dafür werbe ich auch. Bei dem, dass man natürlich gesetzgeberisch mit einer wehrhaften Demokratie und mit verschärften Gesetzen auch Straftaten stärker bestrafen muss. Aber es bedarf einer Haltung aller und auch im Netz, das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und somit muss es von unten mehr wachsen. Ich möchte vielleicht auch mal kurz dann eine Frage zurückgeben, weil das treibt mich auch um. Da können Sie mir vielleicht als junge Menschen eine Antwort geben. Es gab eine aktuelle Studie der Jewish Claim Conference. Da sind ehrlicherweise die Ergebnisse sehr bedrückend. 12% der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 haben noch nie was vom Holocaust oder der Shoah gehört. 54% der jungen Erwachsenen in Deutschland haben auf Social Media schon Holocaust-Leugnung und Falschinformationen gesehen. Und dann gucken wir uns mal die Wahlergebnisse der jungen Menschen in Ostdeutschland an. Das betrübt mich. Und da frage ich auch mal ein Stück zurück. Was können wir denn gemeinsam tun, auch Sie als junge Generation? Wie wollen wir dieses Umfeld oder wie nehmen Sie dieses Umfeld auch wahr? Trifft es Sie auch? Was können wir tun? Was können wir auch gemeinsam tun? Was kann auch die junge Generation tun? Das würde mich auch mal sozusagen als Frage zurück interessieren.
Vielleicht, wenn es direkt dazu gleich schon eine Meldung gibt.
Ja,
hallo, mein Name ist Kaspar Kraus. Ich komme über den Gedenkdienstverein aus Österreich zur Gedenkstätte Sachsenhausen und arbeite dort in der Bildungsabteilung. Ich bin Freiwilliger und mache dort Führungen für Schulklassen. Deswegen kann ich zu dem Thema vielleicht gleich was sagen. Ich habe gemerkt, dass die Bildung bzw. das Bildungssystem ziemlich versagt hat. Dadurch, dass viele Jugendliche, die ich durch die Gedenkstätte geführt habe, keine Ahnung haben, wo sie sich eigentlich befinden. Die wissen nicht, was für ein Ort es ist, was für Straftaten dort verübt wurden. Und ich habe mit ihnen gesprochen darüber, was sie generell wissen vom Holocaust. Sagt ihnen das was? Und ich habe immer wieder gehört, nein, nein, nein. Gleichzeitig aber auch, dass ganz viele ihre Informationen über TikTok zum Beispiel, Social Media erfahren. Und habe da dann gesprochen, dass das nicht richtig ist. Und ich mache mir da große Sorgen, weil das sind 15-, 16-jährige Kinder, Jugendliche, die dadurch wirklich geprägt werden. Und ich finde, da muss man bildungssystemmäßig viel machen. Und ich finde, das Bildungssystem muss ausgebaut werden in dem Bereich, dass der Geschichtsunterricht auf jeden Fall vorangetrieben wird. Ich weiß nicht, in welcher Form man das am besten machen kann. Da bin ich nicht zuständig dafür. Das ist nicht mein Bereich. Aber ich glaube auf jeden Fall, das wäre eine Möglichkeit, wie man da herangehen kann. Und das zu bekämpfen kann, das gegen das Vergessen. Ja.
Ja.
Herr Schwarzmann.
Перше, друге, третє питання. Повторіть перше питання. Я забув. Я тільки пам'ятаю останнє питання, коли сказали,
що... Sie haben gesagt...
Ja, ich kann die Frage gerne nochmal wiederholen. Also, Sie haben in einem Interview gesagt, dass...
Ніколи знову. Я це питання пам'ятаю. Я на це питання треба же ще... Тут теж були питання. Там треба було буде відповісти. Я вам скажу, що... Наше запитання,
die Frage von vorhin,
це дуже справедливо,
eine sehr berechtigte
в підручниках Frage, історії, andersrum,
also in den Lehrbüchern, Geschichtslehrbüchern,
про Другу світову війну, schreibt über den Zweiten Weltkrieg,
man schreibt über den Holocaust, das ist vielleicht halbe Seite, so ungefähr, und deshalb wissen Schüler,
aber auch
diejenigen, die schon studieren, sie wissen das Wort der Holocaust nicht. In der Ukraine haben wir ein Zentrum zur Forschung des Holocaust. Sie haben Leute auf der Straße befragt. Sie haben gefragt, Sie haben junge Leute gefragt, was ist Holocaust, haben Sie gefragt. Ach, das ist ein exotischer Baum irgendwo in Europa oder in Afrika. Jemand anders, was ist Holocaust? Ja, das ist ein Poem, ich weiß nicht, wer das gedichtet hat, irgendein Schriftsteller und so weiter. Ja, Sie haben recht, also Sie wissen nicht, was Holocaust ist. Also
nie wieder,
darauf kommt immer, wir können es wiederholen. Das ist die Antwort auf nie wieder. Putin, Russland hat es wiederholt. Die haben auch gesagt, nie wieder. Das haben sie ja auch gesagt am Anfang, als die Sowjetmacht das Nazi-Deutschland besiegt hat. In unseren Lehrbüchern steht es auch nicht, dass die USA und auch Großbritannien dazu beigetragen haben, auch Frankreich, die Verbündeten, die auch die Kapitulation unterschrieben haben. Konkret, dieses nie wieder, ein Diktator wird es immer verletzen, weil er will es wieder machen und er macht es auch wieder und er wird es auch wieder tun, wenn wir zusammen, wenn wir die AfD nicht zurechtweisen, nicht... Also ich sage nicht, wir müssen sie erschießen. Nein, natürlich nicht. Also wir nehmen kein Gewehr in die Hand. Aber das ist ja eine munitiöse Arbeit, die wir zu leisten haben. Überzeugungsarbeit, also dieser dritte Weltkrieg, das ist ein Vernichtungskrieg.
Und das wird
alle betreffen. Auch die wird es betreffen und ihre Kinder und ihre Enkel. Diese Radikalen, die sagen, das wird uns nicht betreffen. Nein, das wird nicht der Fall sein. Diese Worte, diese wichtigen Worte, nie wieder, das soll überall stehen, auf den Straßen, in einem Supermarkt und immer wieder, nie wieder. Dann werden wir wieder im Frieden leben und in Freundschaft. Immer. Viele, viele Jahre.
Ich soll noch die Frage
beantworten. Ich weiß nicht,
wie viel Zeit wir
noch haben. Aber ich möchte noch sagen, ich wurde eingeladen zum Abendessen heute um 20 Uhr. Das heißt, Zeit haben wir noch bis 20 Uhr.
Das wäre dann auch ein bisschen lange für uns. Aber ich denke, wir können noch eine Fragerunde machen. Vielleicht sammeln wir noch mal 2, 3 Fragen.
Mikro. Sorry. Hallo, ich bin Zoe. Ich bin vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma hier, 25 Jahre alt. Und meine Frage richtet sich hauptsächlich an Frau Marquas. Falls Sie, Herr Schwarzmann, aber auch eine Meinung dazu haben, dürfen Sie da auch gerne drauf antworten. Am 14. Dezember 2023 wurde während der Bundestagsdebatte zum Bericht Unabhängigen Kommission Antiziganismus das Wort Zigeuner verwendet. Der Begriff diskriminiert unsere Minderheit, der Sinti und Roma, rassistisch. Und unter dem Begriff wurden wir übrigens auch im Holocaust mitverfolgt. Die Verwendung des N-Worts ist ausdrücklich untersagt und das ist auch gut so. Wir fordern nur seit Jahren, dass auch das Z-Wort als Beleidigung anerkannt wird. Warum gibt es unterschiedliche Behandlungen? Welche Maßnahmen ergreifen Sie als Vize-Bundestagspräsidentin, um sicherzustellen, dass solche Begriffe im Parlament nicht zur Normalisierung von Diskriminierung beitragen?
Danke. Noch eine weitere Frage?
Hallo, mein Name ist Peter Telsino Kraus. Auch ich bin vom Zentralrat. Meine Frage richtet sich eher dahin, woraus wir Motivation schöpfen sollen, uns in näherer Zukunft, um weiterhin dafür zu engagieren, gegen den Rechtsextremismus und fürs Gedenken. Weil all das, was wir von früher gehört haben, war Vernichtung, Entmenschlichung oder Entmenschlichung, die zu Vernichtung gebracht hat. Und heutzutage haben wir wieder einen Diskurs, der genau dazu führt, dass wir Menschen entmenschlichen, Kulturen, Religionen, Aussehen mit dem Bösen, mit Schlechten verbinden. Und genauso hat es ehemals auch angefangen, bis es dann zum industrialisierten Tod kam. Gerade wenn man mit ZeitzeugInnen spricht, kommt es immer wieder vor, dass sie sagen, so hat es früher auch angefangen. Und woraus sollen wir unsere Kraft schöpfen? Woraus schöpfen Sie Ihre Kraft, sich immer wieder aufzureifen? Gerade weil Sie auch immer wieder erleben mussten, wie schlimm Menschen gegenüber anderen Menschen sein können. Woraus schöpfen Sie Ihre Kraft und woraus können wir unsere Kraft schöpfen?
Vielen Dank. Und vielleicht noch eine letzte, dritte Frage.
Hallo, ich bin Basel, ich bin vom Adolf-Bender-Zentrum hier. Und zwar habe ich eine Frage an Sie, Frau Vizepräsidentin. Wir haben in den letzten Tagen viele Appelle an uns als junge Menschen gehört, um die Erinnerungskultur wachzuhalten. Und zwar ist meine Frage, wie könnten Sie und die Politiker uns dabei unterstützen? Vielen Dank.
Wer möchte beginnen?
Machen Sie ruhig.
Was kann ich Ihnen sagen zu Ihrer Frage?
In Odessa haben wir ein Memorial,
das ist Weg des Todes oder Straße des Todes. Also das ist der Ort, von wo Leute deportiert wurden in die Lager. Und diese Gedenkstätte, eine Frau kam dorthin. Also sie ist Leiterin einer Roma-Organisation
und
wir haben gute Kontakte. Sie hat uns gebeten, dass wir dort eine Tafel anbringen an dieser Gedenkstätte, dass während des Zweiten Weltkrieges auch Sinti und Roma vernichtet wurden.
Und es
gibt dort auch eine Tafel. Jetzt, wenn Sie nach Odessa kommen, würde ich Ihnen diese Tafel zeigen. Sie werden sehen, dass wir gute Kontakte haben zu dieser Gemeinde. Wenn wir Meetings haben, wenn wir die Opfer gedenken, dann laden wir sie auch immer ein.
Ми обнімаємося, цілуємося
і там uns.
Вони нам у нас є музей Голокосту
і там професор Holocaust-Museum in Odessa.
Він ром,
und wir haben einen Professor,
Miroshkin
ist sein Name, ein Roma. Er hat uns
eine
sehr wichtige Unterlagen geschenkt.
Трагедії ромського народу
під час
Другої світової війни.
У нас навіть є виставка, передвіжна виставка. Ми маємо
auch eine Wanderausstellung. Змістова виставка про ромів,
mit viel Inhalt über die Sinti und Roma während des Krieges.
Я
вам
повинен сказати, я не знаю, я багато говорю, я буквально перед тим, що приїхати, я знав давно, що вона запросить сюди в Бундестаг.
Ich wusste, dass ich hier sprechen werde und ich habe ein Buch gelesen.
Auschwitz, очима СС.
In Augen der SS oder mit Augen der SS.
Рауль Гес,
von Raoul Guess,
був керівник Auschwitz.
Von Auschwitz-Kommandanten.
Казав,
що
вони їх приганяли, там дуже велика теж часть книги про ромів писа. Їх приганяли сюди в Auschwitz
і
цілими таборами їх зразу в газові камери і так далі. Тобто з ними поступали точно так, як з євреями.
Я вам
дякую за це запитання.
Danke für diese Frage.
Vielleicht gleich dazu. Was die Gegenwart betrifft.
Ich versuche mal alle drei Fragen kürzer zu beantworten oder kurz zu beantworten, weil es gar nicht so einfach ist. Sie hatten gesagt, Sie haben immer viele Appelle in den letzten Tagen gehört und wie wir Sie unterstützen können. Ich will zuerst sagen, bin ein bisschen, in meinem Kopf ging gerade so eine Lampe an, dass sie so viele Appelle gehört hat. Das klingt so ein bisschen, wir erwarten immer ganz viel von den jungen Menschen. Ja, das machen wir schon, aber wir möchten auch einfach Danke sagen für das, was sie hier tun. Das will ich Ihnen auch mal ganz ehrlich sagen, weil sie sind selbst schon so aktiv und so engagiert, dass ich Ihnen auch ganz ehrlich mal Danke sagen will. Ich will Ihnen nicht nur Appelle geben. Das klingt dann immer so, oh, da kommt die Oberlehrerin, die ist schon ein bisschen älter, die sagt jetzt den jungen Leuten, was sie alles machen soll. Verstehen Sie das bitte nicht so, sondern ich will Ihnen auch einfach mal Danke sagen, dass Sie schon aktiv sind. Weil viele sind es auch nicht, aber Sie machen es. Und darum Danke und die Jugendbegegnung soll auch ein Dankeschön sein und die Möglichkeiten sozusagen auch Diskussionen wie diese hier zu führen und Ihnen auch mitzugeben, machen Sie bitte weiter so. Ich möchte Sie auch ermutigen. Und das ist jetzt so ein Appell. Bitte machen Sie weiter so. Machen Sie weiter. Seien Sie bitte weiter auch so aktiv. Und dazu gehört aber auch sozusagen auch ein Augenhöhe, dass wir als Politik und als Politikerinnen und Politiker junge Menschen ernst nehmen mit ihren Themen,
mit ihren Lebenswelten, die sie haben. Und darum ist der Austausch eben auch das Wichtige. Und wie können wir sie unterstützen? Natürlich, dass wir solche Jugendbegegnungen auch weiter tun, aber dass wir generell auch dazu beitragen, dass es eben diesen Austausch regelmäßig gibt. Wir haben als Deutscher Bundestag beispielsweise ganz viele Besuchergruppen, Schülergruppen. Ich hatte ich war jetzt 12 Jahre im Deutschen Bundestag, ganz viele Schulen aus meinem Wahlkreis hier zu Gast. Ich sage dann immer, kommt doch mal nach Berlin, guckt euch doch mal an, nehmt mal an einer Plenardebatte teil und dann diskutieren wir mal. Und es haben sehr viele in Anspruch genommen. Wir zahlen als Bundestag da auch einen Fahrtkostenzuschuss. Also wir müssen das nicht auf eigenen Kosten machen, sondern wir unterstützen da auch. Und dann will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gehe ich auch aktiv in die Schulen. Ich gehe bei mir in die Schulen zu Hause und biete mich als Diskussionspartnerin an, um sozusagen auch auf Augenhöhe mit den jungen Menschen zu diskutieren. Und ich glaube, das ist sozusagen, sollten alle Abgeordneten auch machen. Das ist unsere Arbeit. Das ist unser, ich sag mal, auch ein Stück weit unsere Aufgabe, damit unsere Demokratie auch gut fortbesteht. Da will ich jetzt mal zum Punkt Demokratie kommen, weil vorhin jemand sagte, Ermutigung, wie können wir Sie ermutigen? Ich will Ihnen auch sagen, das zeigen auch alle Wahlergebnisse, die Mehrheit unserer Bevölkerung ist in unserer Demokratie sehr gut unterwegs. Das zeigen die, also wir haben hier eine gute, demokratisch gute Mehrheit. Und ich sage mal, das soll uns tragen. Und wir reden oft über die AfD und wir sind oft mit Problembewältigung, auch oft mit negativen Punkten immer wieder in der Diskussion. Aber ich will auch sagen, wir müssen sozusagen, es gibt Zuversicht und unsere Demokratie ist wehrhaft, unsere Demokratie ist auch stark. Und das will ich Ihnen einfach auch mitgeben. Ich hatte Ihnen vorhin von diesen Demonstrationen erzählt, wo ich gesprochen habe. Und zuerst hieß es immer wir machen eine Demo gegen Rechtsextremismus. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir müssen hier mal für was sprechen. Nämlich für die Demokratie, für die Toleranz. Die Leute wollen nicht immer hören, gegen was wir sind. Ja, wir sind auch gegen was. Und da muss man auch klar sein. Aber wir sind vor allen Dingen für unsere Demokratie. Für die setzen wir uns ein und für die arbeiten wir und für unsere demokratischen Strukturen, für unser Parlament. Das sind unsere demokratischen Gremien, für unser Grundgesetz. Ein Blick ins Grundgesetz, weiß man eigentlich, wie das Zusammenleben in unserem Land gut funktioniert. Sollten öfters mal ein paar Leute reingucken. So, also das ist jetzt auch mein Appell, aber den gebe ich auch an meine Generation, die von ihrer noch gar nicht so weit entfernt ist. Aber das gebe ich auch meinen Leuten links und rechts mit. Guckt immer mal rein, geht rum und verteilt das Grundgesetz. Ich verteile das Grundgesetz am 3. Oktober zusammen mit meinem Kollegen von der SPD, von den Grünen, von der FDP. Wir verteilen in meiner Heimat zusammen Grundgesetze und sagen, hier könnt ihr stolz drauf sein, dass wir ein Grundgesetz haben. Das haben viele Länder gar nicht so. Guckt mal rein, was da drin steht. Kommt man gut miteinander klar. So, also darum will ich Ihnen auch Zuversicht und Mut aussprechen, für das, sich weiter stark zu machen, für was Sie hier sind, für die Organisation, wo Sie tätig sind. Machen Sie da bitte weiter. Das brauchen wir, das braucht unsere Gesellschaft. Und wir sind da, glaube ich, ganz stark auch gegen Demokratiefeinde. Da muss man natürlich auch was tun. Aber wenn wir auch für was sind und das auch gut nach außen vertreten, und das auch unseren Mitmenschen mitgeben, dann können wir die, glaube ich, auch ganz gut überzeugen. Thema Sinti und Roma, Thema Normalisierung von Begriffen. Ich würde das jetzt mal auch weiter fassen.
das hat in dieser Legislaturperiode auch zugenommen, dass ein Stück weit das Sagbare verschoben wurde. Und wir als Präsidium und als Sitzungsleitung immer wieder auch Dinge zur Ordnung rufen mussten, die man einfach nicht sagt. Und wir haben sozusagen ein Stück weit selbst Spielräume, Ordnungsrufe zu vergeben und nicht, weil das ein bisschen aus der Situation heraus auch ist. Aber wir haben natürlich auch Worte, die immer sanktioniert werden und wo wir uns auch sehr einig sind. Ich will Ihnen sagen, dass wir gerade eben dabei sind, unser Ordnungsrecht auch zu verschärfen, weil wir wirklich gemerkt haben, dass Beleidigungen zugenommen haben, dass eben wirklich Sagbares oder Nicht-Sagbares zu Sagbarem geworden ist. Und wir haben auch zur Kenntnis nehmen müssen, leider, dass es Abgeordnete gibt, die sich Ordnungsrufe wie Trophäen um den Hals hängen, nach dem Motto, heute habe ich wieder 3 Ordnungsrufe gekriegt, ich bin ja der große Held, das in Social Media teilen, sich da feiern lassen. Und da wollen wir dagegen vorgehen, indem wir unser Ordnungsrecht verschärfen, mehr Ordnungsgeld auch einführen, dass man aus dem Plenarsaal verwiesen werden kann. Und wir aber trotzdem immer wieder appellieren müssen an eine gute Debattenkultur. Ich habe nichts gegen einen guten Streit im Plenarsaal. Es muss auch deutlich werden, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Aber der muss über der Gürtellinie und nicht unterhalb der Gürtellinie stattfinden. Und von daher mussten wir leider feststellen, dass sich das in dieser Legislaturperiode auch ein Stück weit verändert haben. Wir werden das Ordnungsrecht verschärfen. Nichtsdestotrotz sind alle angemahnt, auch eine ordentliche Debattenkultur. Und wir sind als Abgeordnete haben auch Vorbildwirkung in unsere Wahlkreise hinein. Und in alle Gruppen hinein, von daher sollten wir da auch auf unsere Wortwahl achten.
Vielen Dank.
Meine Frage beantworten. Gibt es noch weitere Fragen an mich? Oder kommen wir zum Schluss unserer Diskussion, Begegnung?
Ein Teil der Frage war noch vielleicht an Sie beide, woher Sie Ihre persönlich die Kraft, die Motivation nehmen, sich gegen Rassismus einzusetzen und für Ihre Anliegen zu kämpfen. Vielleicht können Sie beide dazu noch etwas sagen zum Schluss.
Знаете, я сегодня в своей доповеди, я там, я такая фраза, что память про Голокост – это главная справа моего життя. Вы знаете, да, тут дуже багато дівчат, я не хочу назвати, скільки мені років. Тому що
я стараюсь
бути завжди молодим.
Ich möchte jung sein, weil ich mich so fühle. Und ich habe ein Büro in Odessa und
дуже багато для
Organisation, wir machen sehr sehr viel, tun sehr viel dafür, dass die Erinnerung an den Holocaust
пам'ятю
auch
на багато років
weiterhin getragen wird, weiterhin gepflegt wird und lebt. Und wir haben ein Holocaust-Museum in Odessa. Dieses Museum wurde von meiner Organisation gegründet und aufgebaut. Natürlich hatten wir Hilfe von unserem Bürgermeister, Vizebürgermeister, damit wir diese Erinnerung lebendig erhalten. Wir haben 4 Erinnerungstage, Gedenktage am 27. Januar natürlich, das ist der internationale Gedenktag, die Opfer des Holocaust am 11. April, das ist der Tag der Befreiung von
Dann haben wir am 14. Mai, das ist in der Ukraine, da wird begangen, die Gerechten unter den Völkern, wird in der Ukraine gefeiert, nicht nur in der Ukraine, natürlich kennen Sie die Gerechten unter den Völkern, das sind die Menschen, die jüdische Leben gerettet haben im Zweiten Weltkrieg, indem sie manchmal unser eigenes Leben riskierten. Und am 23. Oktober ist der Denktag in Odessa. Damals die deutschen und rumänischen Besatzer, sie haben 25.000 Juden in einer einzigen Nacht verbrannt in großen Lagerhallen. Also wir haben diese vier Gedenktage in Odessa und in der Ukraine. Es gibt Konferenzen, wir veranstalten, wir versammeln auch Meetings und Demonstrationen. Und wir tun einiges dafür, dass, solange wir leben, dass diese Erinnerung lebt. Und ich hoffe, dass unsere Generation, dass wir noch ein Weilchen mit euch verbringen dürfen, damit ihr das alles von uns hört, diese schrecklichen Jahre, unsere Kindheit, die man uns geraubt hat, dass ihr das wisst. Ich spreche hier heute sehr viel. Ja, und das weiß ich. Und ich habe schon gesagt, dass Holocaust ein Thema ist.
In den
letzten Jahren tritt es in den Hintergrund, leider, für viele Menschen. Und man hat mich sogar angesprochen, in der Ukraine ein sehr berühmter, das ist eine Person des öffentlichen Lebens, ein bekannter Mensch, hat gesagt, Roman, lass uns mit diesem Holocaust jetzt abschließen. Wir haben einen neuen Krieg, wir haben neue Helden, über die wir sprechen sollten. Es gibt neue Tragödien. Und Holocaust ist ein Thema, ja, aber es ist nicht mehr an der Zeit. Und ich habe gesagt, nein, solange ich lebe, werden wir an den Universitäten, ja, diese Arbeit, die wir tun, die ist wichtig. Wir suchen immer noch und finden immer noch neue Massenvernichtungsorte, wo Juden und andere Menschen umgebracht wurden. Eröffnen neue Gedenkstätten. Jetzt haben wir zwei neue Kleinstädte im Gebiet Odessa, wo man die neueste Forschung entdeckt hat, dass dort je 1000 Menschen ein Massengrab bestattet sind und am anderen Ort sind etwas mehr, einige Tausend. Wir haben Gedenkstätten oder Denkmäler schon bestellt, sie sind in Arbeit und werden dort errichtet. Und in der Zeit der ukrainischen Unabhängigkeit, als die Ukraine unabhängiger Staat wurde, haben wir mehr als 70 Gedenkstätten eröffnet und Tafelgedenkstätten, stehlen unterschiedliche Sachen, weil wir immer wieder neue Orte der Massenvernichtung finden, immer noch. Und ich sage immer, Deutschland wird nie vergessen das Datum und diese Tage, da das damalige Deutschland, ja, der Hauptverantwortliche ist für diese Tragödien. In Rumänien zum Teil, wenn man Gebiet Odessa nimmt, ja, aber vor allem das damalige Deutschland und das heutige wird es nicht vergessen, das heutige Deutschland. Und dass das eine Land, das immer die Erinnerung hochhalten wird, Deutschland, und das andere Land ist natürlich Israel, die Stadt Israel, weil natürlich Israel wird es auch nicht vergessen. Und das sind zwei Staaten, die auf der staatlichen Ebene dieses Thema versuchen hochzuhalten. Und das sind diese beiden Akteure und Staaten, die anderen Länder, sie tun natürlich auch einiges. Zum Beispiel die Ukraine, wir haben Baben Yar in der Ukraine, es war eine große Tragödie, vielleicht kennen Sie den Namen. Ja, es wird auch viel getan, um zu mahnen und die Erinnerung an diese Tragödie aufrechtzuerhalten an den Zweiten Weltkrieg, was mit den Juden passiert ist. Und das sollte auch niemandem passieren, weder Sinti und Roma. Man hat uns Jede genannt, also ein Schimpfwort für Jude, und das Zigeuner, ja, Das ist auch so ein Wort, man sollte das auch nie verwenden, weil das einfach, mich wühlt das ja auch auf, ja, das sollte man nicht verwenden. Mit Sinti und Roma sollte das auch nicht passieren und das sollten wir tun und verhindern. Und wenn jemand von euch wenigstens etwas tun kann für uns, auch jetzt für die Ukraine, für die heutige Ukraine, Ukrainer, ich bin ja auch Ukrainer, damit man die russischen Besatzer, die neuen, jetzt vertreiben. Ich werde ihnen ewig dankbar sein und jeder, dem sie helfen wird, ewig an sie denken und sich bedanken, weil ich hoffe, dass auch Jugend in Deutschland auf der Seite der Ukraine steht. Und ich wünsche euch allen Gesundheit, dass ihr euren Weg geht und in eurer Gesellschaft einen würdigen Platz einnimmt.
Herr Schwarzmann, Frau Marquas, vielen, vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben uns viel mitgegeben, der Gruppe auch viele Impulse, viele gute Gedanken, die wir mitnehmen, die wir auch weitertragen werden, die die jungen Menschen weitertragen werden. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Projekte in der Ukraine. Und ich denke, Sie können sich sicher sein, dass wir alles tun werden, was wir können, um Sie dabei zu unterstützen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank auch an Sie, Frau Präsidentin, auch für Ihre Offenheit, hier über schwierige Themen zu sprechen. Ich denke, die Jugendlichen werden auch die Debatten in der Woche noch sehr interessiert verfolgen. Danke, dass Sie da waren und mit uns gesprochen haben. Jetzt möchten wir gerne noch ein allerletztes Gruppenfoto machen. Die Fotografin steht schon bereit. Wir haben das schon mal vorbesprochen, wie die Gruppe sich aufstellt.
Erstmal die Leute.